Information, Diskussion und Wissen. Willkommen zu Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek.
Ja, ein herzliches Willkommen zur ersten Sendung von Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek. Mein Name ist Mathis Blome, zusammen mit meiner Kollegin Sigrid Wollgarten leite ich die Vielfalt Mediathek und führe auch heute durch die Sendung. Vielleicht kurz ein Wort zur Vielfalt Mediathek. Sie ist als ein Informationsportal angelegt, das pädagogische Materialien und Informationen für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit kostenlos unter www.vielfalt-mediathek.de bereitstellt. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Themen Rassismus, extreme Rechte und Antisemitismus und wie man ihnen entschlossen und erfolgreich begegnet. Bei uns finden Sie aber auch viel zu beispielsweise Diversität, interkulturelle Öffnung, Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft, Homophobie, Flucht und Migration, Islamfeindlichkeit oder auch religiösem Extremismus. Also wie man hört, es lohnt sich, die Seite mal anzuklicken. Mit dem jetzt startenden Magazin wollen wir zusammen mit Expertinnen und Experten euch einen ersten Einstieg in unsere Sachgebiete ermöglichen und über Hintergründe, neue Entwicklungen und Kontroversen in den gerade aufgezählten Themenfeldern berichten und damit auseinandersetzen. In diesem Sinne wollen wir uns in der Premierensendung einem leider immer noch sehr virulenten Problem der deutschen Gesellschaft widmen, dem Neonazismus, und uns dabei speziell die Partei Die Rechte anschauen, die in der Öffentlichkeit immer mehr, man kann sagen, als das Legale, und legal setzen wir jetzt mal bewusst in Anführungsstriche, Sprachrohr der militanten Neonazi-Szene in Deutschland wahrgenommen wird, zumindest in Teilen der Bundesrepublik. Um sich mit dem Neonazismus und der Partei auch seriös befassen zu können, haben wir uns einen versierten Experten ins Studio eingeladen, Herrn Jan Schädler. Hallo, schön, dass Sie zu uns kommen konnten. Jan Schädler ist Sozialwissenschaftler, forscht an der Ruhr-Universität Bochum zu der extremen Rechte und Sozialbewegung allgemein und momentan promoviert er zum Thema Rechtsterrorismus. Zum Thema kann er schon auf zahlreiche Veröffentlichungen zurückblicken. Beispielsweise hat er zusammen mit Alexander Häusler das Standardwerk Autonome Nationalisten, Neonazismus in Bewegung mit verfasst und mit herausgegeben. Herr Schädler, können Sie uns zu Beginn der Sendung vielleicht erstmal überhaupt sagen, was genau eigentlich unter Neonazismus verstanden wird?
Unter Neonazismus verstehen wir einen Teilbereich der extremen Rechten und dabei mithin die radikalste Ausformung der extremen Rechten. Das heißt, bei Neonazis handelt es sich eben um Personen, die eben nicht nur rassistische, nationalistische, antisemitische Einstellungen vertreten, sondern die sich eben positiv auf den Nationalsozialismus beziehen, auf den historischen Nationalsozialismus und eben auch eine Neufassung, eine Wiedereinführung, sozusagen einen neuen Nationalsozialismus als ihr politisches Ziel ausgeben.
In diesem Zusammenhang, wie können Sie da die Rechte einordnen? Vielleicht können Sie auch kurz was zur Entstehungsgeschichte der noch jungen Partei erläutern oder auch die Gründe für die Entstehung benennen.
Die Entwicklung der Partei Die Rechte ist sehr interessant in mehrerlei Hinsicht, denn wir haben eben eine Entwicklung, müssen wir ein bisschen ausholen, dass wir Anfang der 90er Jahre zahlreiche Vereinigungs- und auch Parteiverbote der extremen Rechten hatten. Die Mehrzahl dieser Verbote betraf eben neonazistische Vereinigungen und Parteien. Und danach hat sich der Großteil des Neonazismus eben versucht neu zu orientieren. Der eine Teil hat sich an der NPD orientiert, ist in die NPD gegangen und die anderen haben eben sogenannte freie Kameradschaften, unabhängige neonazistische Gruppen gegründet. Also eher ein Weg auch weg von der Partei, zumindest ein Großteil hat sich weg von dieser klassischen Organisationsform der Partei orientiert. Und das ganz bewusst, vor allen Dingen aus einem Grund, weil man eben diese Erfahrung der Repression hatte, eben von Verboten und eben dem etwas entgegensetzen wollte und sich gesagt hat, wir organisieren uns eben in unabhängigen Gruppen ohne Satzung, ohne Mitgliederlisten und Ähnliches, um damit weniger anfällig für Repression zu sein, für Verbote. In den letzten Jahren sind jedoch auch einzelne dieser neonazistischen Vereinigungen verboten worden. Und jetzt eben haben wir eine Situation, in der eben wieder stärker auf Parteien gesetzt wird. Eine dieser Parteien ist eben die Partei Die Rechte, die eben gegründet wurde im Jahr 2012, die nach der Gründung erst einmal längere Zeit keine großen Aktivitäten entfaltet hat. Die Partei ist damals gegründet worden, unter anderem war zentrale Person von Christian Worch, also dem in den letzten, kann man sagen, 25 Jahren der zentralen Person im deutschen Neonazismus, der diese Partei allerdings gegründet hat mit einer Reihe von Leuten aus der DVU, der Deutschen Volksunion, und damit eben einer Partei, die eigentlich diesen Neonazismus eher fern war, eher deutsch-national geprägt war. Christian Worch hat eben damals auch, man hat eben damals auch angegeben, die Partei solle also weniger radikal sein als die NPD, aber radikaler als beispielsweise Republikaner oder Pro. Die Partei hat dann eigentlich erst an Fahrt aufgenommen und Aktivitäten entfaltet, als es wieder mal zu einer Reihe von Verboten gekommen ist, und zwar eben von sogenannten freien Kameradschaften, und zwar ganz konkret in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen sind damals die drei zentralen neonazistischen Vereinigungen verboten worden durch den nordrhein-westfälischen Innenminister. Das war namentlich der sogenannte Nationale Widerstand Dortmund, die Kameradschaft Hamm und die Kameradschaft Aachener Land. Und was wir dann eben beobachten konnten, ist, dass nur 4 Wochen nach diesen gleichzeitig erfolgten Verboten eben ein Landesverband der Partei Die Rechte in Nordrhein-Westfalen gegründet wurde. Und dieser ist eben bis heute der Dreh- und Angelpunkt dieser Partei.
Wie kann man sich das denn erklären? Oder wie verbreitet ist die eigentlich in Deutschland? Also Sie haben ja gerade jetzt von Nordrhein-Westfalen gesprochen. Ist das da eher das Zentrum oder ist sie eigentlich deutschlandweit präsent?
Also der Schwerpunkt liegt definitiv in Nordrhein-Westfalen. Nichtsdestotrotz ist die Partei bestrebt, eben auch in anderen Bundesländern Fuß zu fassen. Das kann man mutmaßen, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass man natürlich befürchtet, dass auch diese Struktur verboten werden könnte. Und so ist man natürlich bestrebt, eben auch in verschiedenen Bundesländern eben Landesverbände aufzubauen. Gegenwärtig hat man in 8 Ländern aktive Landesverbände. Es gibt allerdings auch in weiteren noch Bestrebungen, Landesverbände aufzubauen. Wenn man sich allerdings die Aktivitäten der Partei anschaut, das heißt zum einen die Beteiligung an Wahlen, denn das ist ja eigentlich das Kerngeschäft von politischen Parteien, und aber darüber hinaus eben auch andere öffentlichkeitswirksame Aktivitäten, das heißt Demonstrationen, Kundgebungen und ähnliches, dann liegt der Schwerpunkt definitiv in Nordrhein-Westfalen. Fast alle Veranstaltungen, die seit Parteigründung stattgefunden haben, oder der absolute Großteil von diesen, hat eben in Nordrhein-Westfalen stattgefunden. Wenn man sich die Mitglieder anschaut, so gehen wir gegenwärtig von rund 500 Mitgliedern aus. Auch da eben kommt der Großteil aus Nordrhein-Westfalen. Und wenn man sich eben die Vorstandsposten beispielsweise in Nordrhein-Westfalen anschaut, so kann man sehen, dass wir hier eine absolute einen Übergang haben eben von den verbotenen Vereinigungen in die neue Partei. Das heißt, die zentralen Personen eben im Landesverband sind genau diejenigen, die vorher eben auch diese verbotenen Vereinigungen da geführt haben.
Ist denn dieser Partei Mitgliederzahlen wichtig? Weil 500 ist ja jetzt ja nun nicht keine Massenbewegung, sage ich jetzt mal. Also ist Parteiarbeit schon auch ein wichtiger Punkt in der Arbeit der Partei, also klassische Parteiarbeit, wenn sie im Stadtrat sitzen, oder ist es tatsächlich wirklich nur ein Feigenblatt, so dass sie eher ihre Aktivitäten auf der Straße sehen?
Ich würde sagen, es ist definitiv ein Feigenblatt. Die Partei hat sich bisher nur sehr vereinzelt an Wahlen beteiligt, hat durchaus auch Mandate erringen können, eben in Nordrhein-Westfalen bei der Kommunalwahl. Man wollte bei der Europawahl antreten, das gescheitert an den nötigen Unterstützungsunterschriften. Insofern, es gibt die Ankündigung, zukünftig auch in anderen Bundesländern anzutreten. Ich denke, Sachsen ist da zuletzt auch genannt worden, oder Sachsen-Anhalt. Aber bisher kann man da nicht besonders viel verzeichnen. Insofern liegt der Fokus auf genau den Aktivitäten, die für Parteien eigentlich eher unüblich sind, die aber den Neonazismus prägen, nämlich Demonstrationen, Kundgebungen von Neonazis. Das war vorher so und das ist auch jetzt so. Also genau sozusagen das Kerngeschäft dieser verbotenen Vereinigung wird jetzt eben fortgeführt durch die Partei. Das heißt, man hat sich eben geflüchtet unter das Parteienprivileg, was insofern wirklich interessant ist, weil man ja, wie ich ausgeführt hatte, eigentlich von diesen Parteiverboten zu diesen unabhängigen Organisationsformen gekommen ist. Jetzt flüchtet man sich doch wieder unter das Parteiengesetz, um eben unter diesem Schutz auch Veranstaltungen organisieren zu können. Ich erinnere beispielsweise an ein Rechtsrockkonzert, was dann von der Polizei aufgelöst worden ist im Ruhrgebiet, das eben dann deklariert war als Wahlkampfauftaktveranstaltung. Ja, und insofern das Kerngeschäft der Partei Die Rechte ist eben neonazistische Veranstaltungen, Demonstrationen auf die Beine zu stellen, Kundgebungen beispielsweise vor Asylbewerberunterkünften, vor Flüchtlingsunterkünften abzuhalten, aber auch Rechtsrockkonzerte zu organisieren. Also all das, was wir eben auch vor der Gründung der Partei Die Rechte von neonazistischen Gruppen kannten.
Wie sieht da so ein klassisches Bild dann auf, wenn sie dann aufmarschieren? Also kann man sich da immer noch an diese autonome Nationalisten, also die sogenannten autonomen Nationalisten orientieren, also dass sie doch eher diesen, autonomen Schick, nenne ich das jetzt mal, also schwarze Kleider, schwarze Sonnenbrille mit Transparenten, hat das Die Rechte übernommen? Ist in dieser Szene immer noch das sehr virulent, dieser Stil, sage ich jetzt mal, oder sind da jetzt auch neue Gegebenheiten zu sehen?
Also die autonomen Nationalisten, würde ich sagen, als Teil eigentlich dieser Kameradschaftsstrukturen lässt sich, also eigener Flügel lässt sich eben nicht mehr ausmachen. Dazu muss man kurz ausholen, dass eben nach dem Gründen der ersten Kameradschaften, dieser freien Strukturen, wie ich sagte, ein Teil in die NPD gegangen ist, ein Teil diese freie Struktur gegründet hat, dann kam es eben 2004 dazu, dass wieder ein Teil der Führungspersonen der unabhängigen Neonazi-Gruppen in Deutschland eben sich wieder der NPD angenähert hat. Und als Reaktion darauf eben, auf diese Annäherung und auch auf das doch recht altbackene Auftreten des Neonazismus in den letzten Jahrzehnten, haben eben junge Neonazis, insbesondere aus Nordrhein-Westfalen, aber auch aus Berlin, eben gemeinsam diskutiert. Von zentraler Bedeutung ist da gewesen ein mittlerweile geschlossenes Internetportal mit großem Online, mit großem Forum. Da hat man eben diskutiert, wie man ein neues, jugendkulturell zeitgemäßeres Auftreten schaffen könnte. Das Ergebnis waren eben die genannten autonomen Nationalisten. Das heißt, man hat eben das Auftreten, das äußere Auftreten, vor allen Dingen eben Äußerlichkeiten, Kleidung, die Gestaltung von Transparenten, von Plakaten etc. Nicht eins zu eins übernommen, aber sich doch sehr stark bis im Detail eben orientiert an der radikalen Linken, hat versucht, Symbole zu enteignen, Codes zu adaptieren und ähnliches. Das hat zuerst im Neonazismus für Aufsehen gesorgt und gerade auch bei schon länger aktiven Neonazis doch zu reichlich Unmut geführt. Inzwischen ist es so, dass sich das Ganze wieder sehr stark angenähert hat, man keinen eigenen Flügel der autonomen Nationalisten mehr ausmachen kann. Auf der anderen Seite ist eben dieser Stil, dieses äußerliche Auftreten inzwischen in der gesamten Szene dominant mit unterschiedlichen Abstufungen. Also natürlich ist das in einer Ballungsregion wie Nordrhein-Westfalen, wo es auch seinen Ausgang genommen hat, immer noch stärker als in manchen Provinzregionen. Aber das ist, wie gesagt, mittlerweile in der Szene sehr weit verbreitet. Insofern hat sich das öffentliche Auftreten durch die Gründung der Partei Die Rechte nicht wesentlich verändert. Was wir jedoch sagen können, ist, dass eben, wenn wir uns diese Demonstrationen anschauen, die, wie gesagt, das Kerngeschäft der Partei sind, dann haben wir selten so offene Bezüge zum Nationalsozialismus gehabt wie bei dieser Partei. Also um ein Beispiel zu nennen, dass man ein Transparent mit sich führt, wo man den Namen einer fiktiven Partei nennt, von der noch nie irgendjemand gehört hat, niemand mehr hören wird, wo aber offensichtlich ist, dass die Abkürzung im Vordergrund steht, die dann nämlich NSDAP ergibt und ähnliches, zeigt doch sehr deutlich, wohin hier die Reise gehen soll.
Wie verhält es sich denn mit, sagen wir mal, ähnlichen Parteien, also jetzt auch der NPD, aber auch zum Beispiel in Pro-Bewegungen oder den Republikanern, offiziell, aber auch inoffiziell, also was da Zusammenarbeit angeht oder was da auch ideologische Überschneidungen sind oder mögliche? ideologische Überschneidungen?
Also natürlich teilen Neonazis auch mit der Pro-Bewegung oder mit Teilen der AfD einzelne politische Positionen, beispielsweise im Hinblick auf Migration, Zuwanderung etc. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich massive Differenzen zwischen Neonazismus eben und rechtspopulistischen Gruppen wie Pro. Insofern distanziert sich natürlich die Rechte davon, insofern als sie diese eben nicht als Konkurrenz wahrnehmen, sondern als eben eine doch eher bürgerliche rechte Opposition, aber wie gesagt, die sind ihnen nicht radikal genug. Ähnlich hat er sich immer auch verhalten mit den Republikanern beispielsweise. Bei der NPD sieht es ein bisschen anders aus. Auf der einen Seite konkurriert man natürlich, also eben um Aktive, um Neonazis, die sich eben auch entsprechende Organisationsformen suchen. Und man konkurriert natürlich aber auch um Wähler und Wählerinnen. Insofern ist das Ganze schon konfliktbehaftet. Nichtsdestotrotz gibt es eben auch Zusammenarbeit. Man muss sich einfach die einzelnen Regionen anschauen und kann da eben beobachten, dort, wo zuvor schon neonazistische Gruppen mit der NPD zusammengearbeitet haben, können wir jetzt eben auch eine Zusammenarbeit der neuen Strukturen von die Rechte eben und der NPD beobachten. Beispielsweise in Dortmund, wo man eben dann auch angestrebt hat, dass der Ratsvertreter der Partei Die Rechte im Dortmunder Stadtrat eben angestrebt hatte, dann auch eben eine entsprechende Gruppe zu bilden mit dem Vertreter der NPD.
Wie verhält es sich jetzt innerhalb der Partei? Also erstmal gibt es ähnliche Parteien, also jetzt mal abgesehen von NPD oder Pro-Bewegung, die auch in Deutschland aktiv sind, also die ungefähr den gleichen Weg gegangen sind, nur unter anderem Namen. Und gibt es eigentlich in der Partei Die Rechte unterschiedliche Strömungen? Also zum Beispiel gibt es da noch eine sehr aktive DVU-Fraktion oder die sich aus dem Geiste, in Anführungsstrichen, der DVU noch versuchen zu engagieren, oder hat der militante Flügel da jetzt eher das absolute Wort?
Also innerhalb der deutschen extremen Rechten muss man unterscheiden zwischen unterschiedlichen Flügeln, die sich unterscheiden sowohl durch ihre ideologische Prägung als aber eben auch durch die Aktionsformen, die sie eben wählen. Das heißt, wir haben eben neben dem Neonazismus natürlich auch noch andere ideologisch gemäßigtere Flügel, die eben auch gar nicht so sehr auf Öffentlichkeit wirksame Aktionen wie Demonstrationen setzen, sondern sich wirklich auf Wahlen etc. Konzentrieren. Die sogenannte Pro-Bewegung ist da ein Beispiel, die sich gerade ja grandios selbst zerlegt. Aber es gibt eben im Neonazismus, gibt es neben der NPD, die mittlerweile stark neonazistisch geprägt ist, und der eigentlich vollkommen neonazistisch geprägten Partei Die Rechte, noch eine weitere Kleinstpartei namens Der Dritte Weg, die eben 2013 gegründet wurde, die bislang auch über einen regionalen Schwerpunkt verfügt. Während es bei Die Rechte eben Nordrhein-Westfalen ist, liegt der Schwerpunkt hier eben in Süddeutschland, aber eben auch mit Bestrebungen in die benachbarten ostdeutschen Bundesländer. Und auch diese Partei ist gegenwärtig bestrebt, ihre Strukturen auszubauen. Die Parallelen sind vielfältig, also nicht nur, dass es sich um eine neonazistisch geprägte Partei handelt, sondern auch bei der Partei Der Dritte Weg ist es eben so gewesen, dass diese erst dann wirklich Aktivitäten entfaltet hat, als eben zentrale neonazistische Vereinigungen eben in Bayern verboten worden sind. Und genau die Funktionäre, genau die Aktiven sind eben jetzt auch da in dieser Partei wieder aufgegangen. Insofern gibt es da vielfältige Parallelen.
Warum haben die dann nicht auch einfach die Partei Die Rechte gegründet? Gibt es da also Antipathien einfach nur persönliche oder gibt es da auch ideologische Probleme?
Also ideologische Differenzen kann man dort nicht ausmachen, sondern es ist eben so gewesen, dass diese Partei, Der Dritte Weg, eben schon zuvor, also vor diesen Verboten, gegründet worden war, eben auch von Leuten aus dem NPD-Umfeld, und die eben auch schon, also diese minimalen Strukturen, die da existierten eben schon in Süddeutschland. Insofern war das naheliegend, sich daran zu orientieren. sicherlich spielt auch immer, damals sind ja keine rein strategischen Überlegungen, spielt natürlich immer auch eine Rolle, was es für personelle Bindungen, für Verbindungen gibt. Und die waren offensichtlich hier näher als nach Nordrhein-Westfalen beispielsweise. Und ich denke, dass es auch eine Rolle spielt, ob man sozusagen sich noch an ein schon bestehendes Konstrukt da auch anhängt. Muss dazu auch sagen, dass zu dem Zeitpunkt, als das dort passiert war, eben auch die Rechte natürlich auch noch die Aktivitäten hatte, die sie heute haben. Aber man kann sicherlich auch sagen, dass die Parteien da zukünftig auch konkurrieren werden. Also wenn man jetzt sich anguckt, was für Aktivitäten es gibt in den einzelnen Bundesländern, dann ist schon abzusehen, dass das durchaus auch Konfliktstoff birgt.
Mhm. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu den wirklichen politischen Zielen der Partei. Gibt es denn da eine langfristige Strategie, um sozusagen wieder die nationalsozialistische Herrschaft zu errichten? Also, oder ist das erstmal nur reine Aktion?
Ich würde sagen, das unterscheidet die Partei sich bei den Parteien nicht, sondern grundsätzlich gilt für den Neonazismus, dass er eben auf die Wiederherstellung des nationalsozialistischen Reiches abzielt, als Fernziel. Wie das ganz konkret ausschauen soll, ist doch sehr nebulös, vorsichtig ausgedrückt. Das heißt, man konzentriert sich eben in der konkreten Politik, im politischen Tagesgeschäft, auf Kernthemen der extremen Rechten, insbesondere bei der Partei Die Rechte gegenwärtig. Das Thema Flucht, Migration steht absolut im Mittelpunkt. Das aus zwei Gründen. Zum einen, weil eben die Agitation gegen Einwanderung, die Agitation für einen ethnisch homogenen Nationalstaat, völkisch definiert, zentral ist für den Neonazismus. Zum Zweiten aber natürlich auch, weil das gegenwärtig einfach auch ein großes Thema ist, an dem sich natürlich auch gut andocken lässt an relativ weit verbreitete Ressentiments, die eben es in der Gesellschaft gibt.
Wie sehen denn so Aktionsformen aus? Vielleicht können Sie das mal beschreiben, jetzt mal auf Demonstrationen, aber sagen wir mal auch außerhalb von Demonstrationen, Aktionen gegen meinetwegen ein Flüchtlingsheim oder so. Also wie ist da die Aktionsform?
Das ist recht vielfältig. Also wir haben auf der einen Seite Aktivitäten wie beispielsweise, dass man auftaucht bei Bürgerversammlungen, die in Stadtteilen abgehalten werden, in denen geplant ist, dort zukünftig Flüchtlinge unterzubringen, dass man eben dort dann sich im Publikum verteilt, versucht zu agitieren, die Anwohnerinnen eben auf seine Seite zu ziehen, zu provozieren, aber auch dann entsprechende Informationsmaterialien davor zu verteilen und ähnliches. Das geht dann eben über regelmäßige Kundgebungen vor Flüchtlingsunterkünften oder in entsprechenden Stadtteilen, die man zum Teil dann auch wöchentlich abhält. Kommt auch immer darauf an, wie aktiv oder über was für Strukturen die Partei eben dort vor Ort verfügt. Und eben ging bis hin zu eben militanten, zu gewalttätigen Aktionen, wo natürlich immer nicht so ganz einfach ist, die der Partei direkt als Organisation nachzuweisen, aber wo die Linien sozusagen doch recht deutlich zu ziehen sind zwischen diesen Aktionen und den Aktivitäten der Partei. Also wenn man das Beispiel Dortmund nimmt, wo die Partei eben sehr aktiv ist, eben in Nachfolge des verbotenen nationalen Widerstands Dortmund, dann geht das eben bis dahin, dass man eben Fackelaufmärsche eben durchführt zu Flüchtlingsunterkünften, dass auch einzelne Neonazis versucht haben, eben auch in Flüchtlingsunterkunft einzudringen, dass man aktuell eben mit Plakaten hetzt gegen eine Familie, die gegenwärtig von einer evangelischen Kirchengemeinde in Dortmund Kirchenasyl bekommen hat, dass man also mit Fahndungsplakaten die Bevölkerung um Mithilfe bittet, diese Familie eben und diese Kirchengemeinde sozusagen zu denunzieren.
Wie ist das mit politischen Gegnern? Wie kann man sich das vorstellen? Da wird ja wahrscheinlich auch nicht nur im Internet oder bei Bürgerversammlungen diskutiert mit dem jeweiligen politischen Gegner. Also wie versuchen Sie da Gegner einzuschüchtern oder zu verunsichern?
Arbeit gegen den politischen Gegner, also das heißt diejenigen, die sich eben gegen die extreme Rechte engagieren, zählte immer schon zu einem der wichtigsten Aktionsfelder im Neonazismus. Gerade das organisierte sogenannte Anti-Antifa-Arbeit eben hat sich verstärkt seit dem Aufkommen der sogenannten autonomen Nationalisten. Das heißt, gezielte Übergriffe, Gewalttaten im privaten Umfeld, bei den Zu- oder Abwägen von Veranstaltungen und Ähnlichem, das hat stark zugenommen. Wir konnten beobachten, dass, wir haben das Thema Internet angesprochen, beispielsweise im Netz Listen erstellt wurden mit detaillierten Informationen, beispielsweise über Schüler und Schülerinnen, die bei Facebook dann sich mit entsprechenden Symbolen gegen rechts gezeigt hatten, die dann versehen wurden mit Hinweisen über den Wohnort, den Schulweg und Ähnliches. Und man konnte eben auch beobachten, dass das dann zum Teil eben auch zu entsprechenden Gewalttaten führt. Jetzt ist es so, dass die Partei Die Rechte eben auf ihrer Webseite direkt eine Meldefunktion eingefügt hat, wo man sozusagen linke Aktivitäten melden kann. Das heißt, hier ist es so, dass die Partei ganz offen solche Informationen eben einwirbt und man kann sich natürlich, kann man mutmaßen, zu welchem Zweck das Ganze erfolgen soll.
Jetzt gibt es ja aktuell jetzt ein bisschen wieder am Untergehen, will ich mal sagen, gibt es ja diese Bewegungen, Hogesa oder auch die verschiedenen, ich nenne es jetzt mal Igida-Strömungen in unterschiedlichen Städten, Demonstrationen. Gibt es da Einflussnahme von jetzt Neonazis und auch von der Partei Die Rechte und auch, also außerhalb, dass sie da vielleicht auf Demonstrationen auftauchen, sondern sind sie da auch in irgendwelchen Führungsstrukturen oder selbst auch Anmelder oder Anmelderinnen dann von solchen Aufmärschen oder Demonstrationen?
Zuerst muss man sagen, nein, eine direkte Einbindung in Organisationsstrukturen vor Ort konnten wir nicht beobachten, wobei man natürlich sagen muss, dass in Nordrhein-Westfalen beispielsweise mit Melanie Dittmar da durchaus jemand federführend beteiligt war, die eben über eine Biografie im Neonazismus verfügt. Aber dass sozusagen jetzt aktive Neonazis führend da beteiligt werden, das können wir gegenwärtig nicht beobachten. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Reaktionen begeistert waren, dass eben Neonazis auch aus Nordrhein-Westfalen etwa, auch eben Führungspersonen von Die Rechte eben nach Dresden gefahren sind, eben zu diesen Demonstrationen gegangen sind und das eben auch gewertet haben, sozusagen als ein Zeichen dafür, dass sozusagen die Volksseele jetzt da ihren Themen da und ihren Ansichten eben annähern würde. Das kann man definitiv so sagen.
Jetzt haben wir ja schon öfters auch über militante Aktionen, auch wirklich oder Hetze und so weiter gesprochen. Es ist ja momentan auch das NPD-Verbot wird diskutiert oder wird es auch anberaumt. Wie sieht es denn da bei der Partei aus, wenn schon sie ja von den Vorgängerorganisationen, sage ich jetzt mal, schon einige verboten worden sind, jetzt nicht im Sinne des Parteiengesetzes, aber im Sinne des Vereinsgesetzes, gibt es da Bestrebungen und inwiefern sind die da fortgeschritten?
Also gerade in Bezug auf die Partei Die Rechte sind von Anbeginn, also nicht von Gründung der Partei, aber ab dem Moment eigentlich, wo in Nordrhein-Westfalen diese verbotenen Vereinigungen in der Partei aufgegangen sind, selbstverständlich Forderungen laut geworden, eben auch diese Partei zu verbieten. Man muss dazu sagen, dass es die Möglichkeit gibt, bei dem Verbot von Vereinigungen auch die auch mögliche Nachfolgeorganisationen oder die Versuch der Gründung möglicher Nachfolgeorganisationen eben auch unter Strafe dann eben zu stellen, da Personen auch zu belangen. Das konnten wir beobachten. Beispielsweise gab es ein Verfahren nach dem Verbot von Blood & Honor in Deutschland. Das ist hier etwas anders, weil wir eben jetzt eine Partei haben und die eben besonderen Schutz genießt. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass auch in der Vergangenheit schon neonazistische Parteien verboten worden sind. Ein wichtiges Beispiel ist eben hier das Verbot der FAP in den 90er Jahren. Die FAP ist eben damals nicht durch ein Verbotsverfahren vom Verfassungsgericht verboten worden, weil eben damals man dann argumentiert hat und gesagt hat, diese Partei ist eigentlich keine Partei, wie sie eigentlich, wie man Parteien eben definiert, sondern sie konnte eben verboten werden als eine Form der Vereinigung, als Organisation, eben nicht als Partei. Bei der Partei Die Rechte ist es so, dass das nordrhein-westfälische Innenministerium beispielsweise sagt, dass sie die Partei intensiv beobachten, insbesondere im Hinblick auf mögliche Gründe für ein Verbot. Die Bundesregierung hat aktuell eben auch auf eine Anfrage eben bezüglich der Partei Die Rechte eben auch geantwortet hat, dass eben im Hinblick auf die Rechtsprechung, Zitat, des Bundesverfassungsgerichts zum Parteienbegriff, und da zitiert man dann eben genau einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts eben zur FAP, und eben, Zitat, der noch ausstehenden Entscheidung zur NPD-Verbotsverfahren, verfolgt die Bundesregierung die Entwicklung der Partei in Bezug auf die Verbotsvoraussetzung intensiv. Das heißt, eben auch auf der Bundesebene steht diese Partei nicht nur unter Beobachtung, sondern man ist ganz konkret natürlich auch auf der Suche nach Indizien dafür, eben auch diese Partei verbieten zu können.
Wie würde denn da Ihre Einschätzung einstehen? Das ist ja manchmal, da scheiden sich ja die Geister, ob das jetzt was bringt, ein Verbotsverfahren, oder ob das eigentlich auch nur noch mehr die Menschen dazu bringt, in den Untergrund verbotene Strukturen auszusuchen. Würde das was bringen? Jetzt gerade mal spezieller den Fokus auf die Partei Die Rechte, oder suchen sich diejenigen, die da drin sind, eine ganz neue Organisationsform?
Also man muss, glaube ich, wenn man die Frage beantworten will, ob solche Verbote Sinn machen, muss man sie beantworten im Hinblick auf einzelne Organisationen. Das heißt, es gibt sicherlich einen Unterschied zwischen den Auswirkungen eines möglichen NPD-Verbots und eines Verbots der Partei Die Rechte. Der Unterschied ist zum einen, dass die Partei Die Rechte, auch wenn sie jetzt einzelne Mandate erringen konnte, bislang keine großen Stimmenanteile bei irgendwelchen Wahlen für sich erreichen konnte und das auch nicht absehbar ist. Die Partei ist fern davon, als eine irgendwie geartete rechte Partei waren, sondern sie ist, und da bemüht sie sich auch gar nicht um ein anderes Auftreten, ganz klar im Neonazismus eben verortet. Bei der NPD ist das anders. Und insofern würde ein Verbot der NPD die extreme Rechte in Deutschland insgesamt schwächen. Schon allein deshalb, weil für diejenigen, die sich eben, die extrem rechts eingestellt sind, die diese Einstellung eben auch zum Ausdruck bringen wollen bei Wahlen, eben keine wirkliche Alternative hier bestände. Und die NPD ist immer noch der Dreh- und Angelpunkt deutschlandweit für die extreme Rechte. Insofern glaube ich, dass ein Verbot hier sicherlich Wirkung zeigen würde. Das Problematische bei solchen Verboten ist, dass sie häufig Symbolpolitik sind. Also man muss unterscheiden zwischen den Auswirkungen und dem, was damit verbunden wird. Und eine Gefahr ist natürlich immer, dass die Wahrnehmung jene ist, dass sozusagen diese Gefahr dann gebannt wäre. Das wäre beim NPD-Verbot nicht der Fall, und das wäre noch weniger auch der Fall bei einem Verbot der Partei Die Rechte. Denn man kann davon ausgehen, dass diejenigen, die also vorher jetzt in diesen Vereinigungen waren, die das nach den Verboten eigentlich relativ unbeeindruckt von diesen Verboten einfach in der Form dieser Partei weitergeführt haben, dass die ihr politisches Engagement nicht aufgeben werden, wenn diese Partei verboten würde. Auf der anderen Seite konnte man eben beobachten, dass einzelne Maßnahmen, die Teil dieses Verbots jetzt eben waren, also beispielsweise die Beschlagnahme von Eigentum etc. Dieser Vereinigung doch schon auch empfindlich getroffen hat. Und natürlich gibt es einfach immer erst einmal ganz konkrete Auswirkungen. Also man müsste natürlich neue Strukturen schaffen. Das kostet einfach Kraft, das kostet Zeit. Insofern hätte ein Verbot da sicherlich Auswirkungen. Ich glaube, dass bei der Partei Die Rechte auch eben die man unterscheiden muss zwischen der juristischen Frage, lässt sich die Partei verbieten, und den Auswirkungen. Die Partei hat eine deutliche Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus. Also genau die Dinge, die eigentlich diesen verbotenen Vereinigungen zum Verhängnis geworden sind, die finden sich eins zu eins auch bei der Partei jetzt wieder. Als Beispiel Anfragen im Rat, die Verwaltung möge doch bitte aufschlüsseln, wie viele Bürger jüdischen Glaubens wo in der Stadt wohnen, oder Menschen, die an HIV-Erkrankung eben oder Infektion eben leiden. Das spricht, denke ich, schon eine eindeutige Sprache. Da muss man einfach sehen, wie sozusagen da die Juristen in den entsprechenden Ministerien da das Ganze einschätzen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch ein Verbot dieser Partei eben erleben werden, aufgrund der ideologischen Bezüge, aufgrund der eben auch Verbindung eben auch mit gewalttätigen Aktivitäten. Das muss man sehen, was da kommt. Und ich glaube eben, was die Auswirkungen betrifft, dass es insbesondere auch in Nordrhein-Westfalen erst einmal eine starke Schwächung von neonazistischen Strukturen bedeuten würde. Man muss gucken, aber danach wird sicherlich etwas anderes kommen. Wir werden wieder eine neue Situation erleben oder man wird doch eine Annäherung in die NPD erleben. Insofern, man muss immer gucken, dass man mit solchen Verboten oder Verbotsforderungen nicht zu viel Hoffnung verbindet, denn damit wird man das politische Problem an sich sicherlich nicht lösen.
Nochmal zurück zu der Mitgliederstruktur. Kann man denn sagen, dass die Partei die Rechte, also jetzt in Anführungsstrichen eine Jugendpartei ist, also eine Partei, die junge Leute anspricht? Und wenn das so ist, warum spricht sie gerade junge Menschen an?
Also die Partei ist sicherlich eine Partei, die sich orientiert auf junge Menschen insbesondere. Das können wir im Neonazismus insgesamt beobachten. Das heißt, die Aktivitäten, die man eben dort organisiert, ich habe ja schon gesagt, die Beteiligung sozusagen an Wahlen und Wahlkampf etc. macht nur einen geringen Teil aus. Und eben diese Demonstrationen, wenn man sich die anschaut, wenn man sich die Propaganda anschaut, die man beispielsweise, oder der Großteil wird eben online verbreitet, wenn man sich entsprechende Rechtsrock-Events anguckt, das sind natürlich alles Dinge, die absolut auf Jugendliche, auf junge Menschen abstellen. Insofern ist das sicherlich richtig. Die Partei fokussiert ganz ganz zentral darauf. Wenn man sich eben anguckt, wer in der Partei aktiv ist, dann sind das eben auch Jüngere, also nicht Jugendliche, aber sind viele jüngeren Semesters.
Können Sie nochmal eine Einschätzung vielleicht auch abschließend nochmal geben, wie hoch denn dann das Gefährdungspotenzial jetzt für die deutsche Gesellschaft insgesamt ist, aber gerade im Besonderen für Menschen, die in diesen Hassfokus, will ich es jetzt mal nennen, dieser Partei oder überhaupt von neonazistischen Strömungen eigentlich ist.
Sie sprechen damit einen wichtigen Punkt an. Ein Problem in der Auseinandersetzung mit der extremen Rechten ist, dass in der öffentlichen Wahrnehmung diese Frage eben der Gefahr für die Gesellschaft insgesamt häufig festgemacht wird eben an dem elektoralen Abschneiden entsprechender Parteien. Und das missachtet, worin eigentlich die tatsächliche Gefahr eben des Neonazismus und damit eben auch von Parteien wie die Rechte eben liegt. Das sind eben nicht diese Anfragen, die da dann provokant in entsprechenden Reden gestellt werden, sondern die Gefahr, ist natürlich völlig klar, diese Partei oder auch Parteien, auch ob jetzt die Rechte oder auch der Dritte Weg, die werden natürlich nicht das politische System der Bundesrepublik stützen. Die werden auch nicht einen Einfluss, einen wichtigen Einfluss geltend machen können auf die etablierte Politik. Das ist ja die zweite Dimension, die oftmals eben auch nicht beachtet wird, dass eben eine große Gefahr der extremen Rechten gerade ist, dass sie ihre Inhalte durchbringt. Ja. Ich kann mich gut erinnern, dass ein Politiker oder damals die Führungsperson der DVU eben auch gesagt, er kann gut damit leben, wenn die DVU in keinem Landtag sitzt, wenn aber die entsprechenden Inhalte von etablierten Parteien vertreten werden. Aber da ist natürlich auch nicht der Neonazismus die große Gefahr, sondern eher rechtspopulistische Formationen oder beispielsweise jetzt eben so ein nationalkonservativer Flügel in der AfD. Das ist natürlich eine Gefahr, dass da sozusagen die Union beispielsweise vor sich hergetrieben wird und dann entsprechend vielleicht auch so Position beziehen könnte. Das ist natürlich da eine größere Gefahr. Im Neonazismus ist die Gefahr ganz konkret, wir haben es gerade angesprochen, eben betrifft diejenigen, die eben nicht in das Weltbild von Neonazis hineinpassen. Das heißt, diejenigen, die eben einen Migrationshintergrund besitzen oder denen dieser zumindest zugeschrieben wird aufgrund der Familienbiografie oder beispielsweise die eben sich gegen rechts engagieren, die anderen Glaubens beispielsweise sind. Also das sind alles so eben Kriterien, die eben ausmachen können, dass jemand in den Fokus von Neonazis gerät. Und wenn wir uns angucken, den hohen Level eigentlich an Gewalttaten, den wir haben, dann sind diese Gruppen eben zentral dafür verantwortlich für diese Taten. Und da würde ich sagen, liegt eben die Gefahr. Wobei man auch sagen muss, man sollte nicht nur die absolute Zahl der Gewalttaten nennen. Wir wissen zum einen, sie ist hoch. Wir wissen zum zweiten aber auch, die Dunkelziffer ist noch viel höher. Das heißt, von vielen Gewalttaten wissen wir gar nicht, weil sie eben gar nicht zur Anzeige gebracht werden. Und zum dritten muss man sagen, dass ja nicht nur die konkreten Geschädigten von Bedeutung sind, sondern diese Gewalttaten zählen ja nicht immer nur auf den Einzelnen, der da eben Opfer wird, aufgrund seiner Herkunft, aufgrund seiner Einstellung etc., sondern sie zielen ja immer ab auf eine größere Gruppe, die eben dahinter steht. Das heißt, neben diesen konkreten Gewalterfahrungen, die Einzelne machen, führt das eben zu einer Verunsicherung in der Gesellschaft insgesamt, die eben einzelne Teile stärker betrifft eben als andere. Und das würde ich sagen, das ist die zentrale Gefahr eigentlich, die der Neonazismus ausmacht.
Was könnte man oder was kann man dagegen tun? Also was gibt es für Präventions- bzw. Interventionsmöglichkeiten? Jetzt mal abgesehen von der Verbotskeule, wie ich es jetzt mal nennen will. Was können Institutionen, was kann der Einzelne oder was können auch die Politik, Gesellschaft, Vereine? Wie kann man da reagieren?
Es gibt vielfältige Möglichkeiten, da zu reagieren. Man muss unterscheiden zwischen sozusagen Interventionsmaßnahmen und eben präventiven Maßnahmen. Das heißt, auf der Interventionsebene gibt es natürlich fernab von Verboten zahlreicher Möglichkeiten, eben zu intervenieren in ganz konkreten Konfliktsituationen. Ich nenne mal als Beispiel die mobilen Beratungen gegen Rechtsextremismus, die eben hier eine hervorragende Arbeit leisten, die eben in Fällen, wo in Betrieben, in Schulen es zu entsprechenden Agitationen, zu Konflikten kommt, die eben dort Hilfestellung geben. Es ist hier eben auch noch zu nennen die Opferberatung, also dass eben auch Opfer rechter Gewalt eben nicht alleine gelassen werden. Das sind alles wichtige Dinge, dass es eben auch in den einzelnen Kommunen eben hier auch dann eine Vernetzung von Zivilgesellschaft eben gibt, die sich eben gegen rechts engagiert, die eben auch solchen Demonstrationen etc. dann eben auch etwas entgegenzustellen hat. Das ist das eine. Und natürlich spielt die Prävention auch eine große Rolle. Wenn man sich jetzt die schulische und außerschulische Bildung eben auch betrachtet, und das insbesondere im Hinblick auf den Neonazismus, so muss man, glaube ich, sagen, dass die Erfahrungen eigentlich der letzten Jahrzehnte gezeigt haben, dass die Arbeit mit Jugendlichen oder jungen Menschen insbesondere, die wirklich schon im Neonazismus organisiert sind, sehr schwierig ist und so dass man eigentlich jetzt dazu übergegangen ist, auch zu sagen, diese Arbeit und die Ressourcen sollten sich vor allen Dingen konzentrieren eben auf diejenigen, die nicht eben schon dort organisiert sind und eben zu verhindern, dass Jugendliche, die vielleicht durchaus über entsprechende Affinitäten, entsprechende Einstellungen verfügen, abgleiten in solche organisierten neonazistischen Strukturen. Da kann, denke ich, unheimlich viel passieren. Da muss auch etwas passieren in den Schulen. Es gibt viele tolle Beispiele von Projekten wie Schule gegen Rassismus etwa, aber auch im Rahmen der lokalen Aktionspläne sind in vielen Kommunen tolle Projekte entstanden, wo es eben auch gelungen ist, dann über eben auch Parteigrenzen oder auch politische Lager hinweg eben Engagement gegen rechts zu entwickeln. Und das finde ich unheimlich wichtig. Und da muss man eben auch gucken, dass man versucht, da eben auch so ein Lagerdenken auch zu überwinden. Insofern bin ich ganz froh, dass diese Extremismusklausel beispielsweise da auch dann gekippt worden ist. Aber das ist natürlich, sind das alles Dinge, die auch Ressourcen benötigen und die einfach auch eine langfristige Finanzierung bedürfen. Und insofern würde ich mich immer dafür stark machen, dass dafür einfach entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
Im Übrigen gibt es die Dokumentation, Ergebnisse, lokale Aktionspläne oder wie sie jetzt heißen, Partnerschaften für Demokratie oder auch von anderen Projekten natürlich auch bei uns in der Vielfalt-Mediathek. Kann man auf jeden Fall auf einen reichhaltigen Schatz zurückgreifen. Ich glaube, das waren schon sehr gute Abschlussworte und ich danke nochmal für Ihr Kommen. Vielen Dank für die Expertise und ja, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, gutes Gelingen.